Deutschlandfunk.
Hallo? Wir sind hier auf einem Ausflug und ist da die Polizei? Ja, nein, nein, eines der Kinder hat hier hinten im Wald eine Leiche gefunden. Nein, nein, nein. Ja, furchtbar zugerichtet. Ohne Kopf, ohne Hände und Füße in so einen Teppich eingewickelt.
Das falsche Urteil. Hörspiel von Tanja Schmidt und Rainer Klute. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Håkan Nesser.
August 1993. Es war der erste und der letzte Tag. Ein leichter Morgennebel hing über dem einsamen Parkplatz. Die Sonne ging gerade über der Stadt auf. Das Licht blendete ihn und zitterte über dem Asphalt. Für einen Moment wurde ihm schwindelig. Er hatte seit 12 Jahren diese Mauer nicht verlassen. Seine Zelle hatte 2,5 mal 3 Meter gemessen. Der Weg zum Bahnhof schien für einen Augenblick unüberbrückbar weit. Er trug, was er am Tag zuvor in der Kleiderkammer gefunden hatte, blaue Hose, blassgraues Flanellhemd und eine dünne Windjacke. In seiner Tasche war nicht viel, ein wenig Wäsche, 4 oder 5 Bücher und ein Brief. Er hatte es nicht eilig. Natürlich wollte er seinen Plan durchführen, am nächsten Tag vielleicht oder am übernächsten. Wenn diese vielen Jahre ihm überhaupt irgendetwas beigebracht hatten, dann sicher dieses, Geduld zu haben. Am Bahnhof bestellte er ein Frühstück im Café. Er schloss die Augen und versuchte, ihr Bild vor sich zu sehen. Ihre schwarzen, vom Tode gezeichneten Augen auf der anderen Seite des Gitters. Ihre Mitteilung. Und seitdem die Gewissheit, selber handeln zu müssen. Der Zug ging in einer Stunde. Es war noch immer Morgen und die ganze Welt war voller Zeit.
Was haben wir?
Es geht also um eine männliche Leiche, gefunden gestern, 19. April, vormittags in einem Waldgebiet, etwa 30 Kilometer von hier, von einer Vierjährigen.
Sie machte zusammen mit ihrem Kindergarten einen Ausflug.
Also, weiter Münster.
Die Leiche war überraschend gut konserviert, obwohl sie schon lange dort lag. Der Tote war in einen Teppich eingewickelt.
Wie lange lag er schon dort?
Mindestens seit August 93. Das Labor arbeitet daran.
Weiter.
Die Identität ließ sich bisher nicht feststellen, da der Mörder Kopf, Hände und Füße abgehakt hat.
Wissen wir überhaupt mit Sicherheit, dass es sich um einen Mord handelt?
Nein, es kann sich durchaus um einen ganz natürlichen Todesfall handeln.
Entschuldige, Friedrin, ich meinte ja nur...
Es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis wir die Todesursache festgestellt haben. Offenbar sind keine tödlichen Wunden zu entdecken.
Aber meistens sterben die Leute ja, wenn man ihnen den Kopf abhakt.
Nach stundenlanger Zugfahrt näherte er sich seinem Ziel. Der Bahnsteig hatte ein neues Dach bekommen. Die Bahnhofsfassade war renoviert, sonst war alles beim Alten.
Was meint ihr, warum sind diese Körperteile abgehakt worden?
Um die Identifizierung zu erschweren?
Wir sollten doch wenigstens feststellen können, wer dieser Kerl war.
Tja, Leute, da wartet jede Menge Arbeit auf euch. Reinhard, du übernimmst am
Wie,
besten...
Wie, was ist mit dir, Väterin?
Mir wollen sie ja nächste Woche den Bauch aufschlitzen. Also ist es besser, du übernimmst den Fall von Anfang an. Ich stehe natürlich zur Verfügung, wenn ich stecken bleibe.
Hat sich schon jemand die Vermisstenkartei vorgenommen?
32 Anzeigen in den vergangenen 2 Jahren in unserem Bezirk. Ich bin die Liste durchgegangen. Viele Fälle können wir natürlich für uns hier ausschließen.
Wie viele Kandidaten bleiben noch?
Nicht viele. Wenn es wirklich um einen Mann von 50 bis 60 Jahren geht, ungefähr 1,75 groß, inklusive Kopf und Füße, ja, dann bleiben uns eigentlich nur zwei oder vielleicht drei.
Einer reicht, wenn es der Richtige ist.
Gemeindehospital Mardam, Schwester Michaela.
Dann komme ich also.
Entschuldigung, mit wem spreche ich?
Mit Kommissar van Veeteren natürlich. Ich habe Dickdarmkrebs und den will man mir wegschneiden.
Am 5. Mai, ja. Dann kommen Sie doch bitte 3 Tage vorher. Ich reserviere Ihnen ein Bett auf Station 46B. Haben Sie noch irgendwelche Fragen?
Es gab 2 gute Aussichtspunkte und 2 mögliche Züge. Der erste würde erst um 12.37 Uhr ankommen. Aber er hatte schon um 11 Uhr Posten bezogen. Was er danach unternehmen würde, war natürlich noch die Frage. Eigentlich war das auch egal. Wichtig war, dass er kam. Danach würden sich alle Zweifel auflösen auf irgendeine Weise. Kaum irgendwer würde sich später an den unscheinbaren Mann in Korthosen und graugrünem Pullover erinnern, der am Fenstertisch in dem Café gesessen und beiläufig in seinem Buch geblättert hatte. Vor allem, wenn man den Zeitfaktor bedachte. Wenn alles nach Plan lief, würden Monate vergehen. Hoffentlich sogar Jahre.
Ihr kommt weiter.
Ja, Sie haben eine DNS-Analyse durchgeführt und den gesamten genetischen Code ermittelt. Das Problem ist nur, dass wir keine Vergleichsmöglichkeiten haben. Kein Register.
Na, Gott sei Dank.
Aber die Pathologie hat eine Entdeckung gemacht.
Welche?
Er hatte nur einen Hoden.
Ja, damit kommen wir natürlich gleich viel weiter.
Veeteren, im Grunde wissen wir doch jetzt alles, was es über diesen verdammten Kadaver zu wissen gibt.
Nur nicht, wem er gehört hat.
Was fällt dir noch dazu ein?
Dass ich heute Abend in die Klinik gehe.
Ach ja.
Und in 3 Tagen unter das Messer komme.
Na, mach dir mal keine Sorgen.
Und warum nicht?
Als er die ersten Reisenden aus dem 12.37 Uhr kommen sah, zog er seinen Stuhl näher ans Fenster. Wer konnte wissen, wie sehr der andere sich während all dieser Jahre verändert hatte? Und er durfte ihn unter keinen Umständen verpassen.
Hallo, Veeteren. Entschuldige, dass ich dich anrufe, aber ich habe gehört, die Operation findet erst um 11 statt. Und da dachte ich, ich könnte...
Wie spät ist es jetzt?
20 nach 10. Ich wollte dir nur sagen, dass wir wissen, wer es war.
Ja. Und?
Wir sind ziemlich sicher, dass wir es mit Leopold Verhaven zu tun haben. Seine Schwester hat angerufen, wenn auch reichlich spät. Leopold Verhaven. Du erinnerst dich an ihn?
Unternehmt noch nichts. Ich komme.
Hallo, Veeteren?
Hallo?
Veeteren, bist du noch da?
Herr van Veeteren ist gerade zur Operation gebracht worden.
Als er ihn entdeckte, sah er ein, dass er sich unnötig Sorgen gemacht hatte. Natürlich war er es, leicht zu erkennen. Ein wenig grauer, ein wenig älter, aber zweifellos der Gesuchte. Aus 2 Metern Entfernung sah er das bekannte Profil. Er wusste, es würde kein Problem geben, nicht das geringste Problem.
Ich hatte nie besonders engen Kontakt zu meinem Bruder. Leopold war ein Nachkömmling.
Warum haben Sie sich erst so spät bei der Polizei gemeldet, Frau Hoekstra?
Ich wusste ja nichts. Glauben Sie mir, Frau Inspektorin, ich hatte keine Ahnung davon, dass ihm etwas zugestoßen war. Wir hatten doch keinen Kontakt zueinander. Gar keinen.
Finden Sie es nicht seltsam, dass Ihr Bruder 8 Monate tot im Wald liegen konnte, ohne dass irgendwer ihn vermisste?
Doch. Es tut mir leid. Das ist entsetzlich.
Sie haben ihn nie im Gefängnis besucht?
Einmal, während der ersten Haftstrafe. Und da hat er ganz deutlich gesagt, dass er das nicht mehr wollte.
Und das haben Sie respektiert?
Ja.
Ja. Standen Sie in brieflichem Kontakt?
Nein.
Aber Sie haben sich um sein Haus gekümmert?
Nein. Ich hatte nur den Schlüssel. War während der letzten 12 Jahre 2-mal dort. zuletzt eine Woche vor seiner Entlassung. Da hatte er eine Karte geschrieben und mich gebeten, den Schlüssel zu hinterlegen.
Und das war alles?
Ja, das war alles. Fürchtig.
Er nahm ein Taxi. Es war weiter, als er gedacht hatte. Da stand das Haus. Die Grenze zwischen Garten und Wald schien verwischt zu sein. Nur der Weg zur Vortreppe war freigelegt. Drinnen roch es muffig, aber nicht übermäßig. Er schaute sich im Haus um und blieb vor dem Spiegel im Schlafzimmer stehen. Wie alt er geworden war. 57 Jahre, dachte er. 24 hinter Gittern. Und dann diese Mitteilung. Er wandte sich ab und suchte nach seiner Waffe. Je schneller er die Sache erledigte, desto besser.
Nehmen Sie Platz, Kommissar.
Danke.
Was wollen Sie über Leopold Verhaven wissen?
Nun, Direktor Bortschma, nachdem er 2x12 Jahre bei Ihnen eingesessen hat, dachte ich, Sie könnten ihn mir einfach mal beschreiben. Was für ein Mensch war Leopold Verhaven?
Er war ein Eigenbrötler. Hatte zu niemandem Kontakt, weder zu anderen Häftlingen noch zum Personal und nicht einmal zum Gefängnisgeistlichen.
Seltsam.
Hätte eigentlich die ganze Zeit ebenso gut in Einzelhaft sein können.
Hat er sich an irgendwelchen Aktivitäten beteiligt?
Ist einmal in der Woche schwimmen gegangen, hat Zeitungen und Bücher ausgeliehen. Würden Sie das als Aktivität bezeichnen?
Keine Vertrauten im ganzen Gefängnis?
Niemanden.
Briefe?
2.
In der ganzen Zeit?
Ja. Von Verwandten, glaube ich. Kurz vor seiner Entlassung hat er eine Karte verschickt.
In 12 Jahren?
Ja. Die Karte ging an seine Schwester.
Und Besuch?
2. Sein älterer Bruder war ganz zu Anfang einmal da, der ist dann kurz darauf verstorben. Verhaven wollte ihn nicht sehen, kam nicht mal ins Besuchszimmer. Der Bruder hat einen ganzen Tag lang gewartet.
Und der andere?
Verzeihung?
Der andere Besuch, Sie haben von 2 gesprochen.
Eine Frau, im vergangenen Jahr. Nein, wohl eher vor 2 Jahren.
Was war das für eine Frau?
Ich weiß es nicht.
Und wie lange
Nur,
ist sie...
Nur, dass sie am Stock ging.
Aha. Aber die hat er empfangen?
Ja.
Das klingt seltsam, finde ich. Haben Sie viele solcher Fälle?
Keinen. Ich habe niemals etwas Vergleichbares erlebt.
Es dauerte einige Zeit, im Kamin ein Feuer zu entfachen. Aber nachdem er den Abzug gereinigt hatte, ging es dann doch. Er schaltete den Kühlschrank ein. Strom funktionierte also. Aber das Wasser war nicht angestellt. Er musste zur Quelle in den Wald. Die Sonne war schon untergegangen, aber immer noch lag der Duft von reifen Äpfeln in der Luft. Er spürte, dass es einen neuen Anfang gab, wenn er erst alles getan hatte, was getan werden musste. Er sah ein, dass er dieses Notwendige so schnell wie möglich hinter sich bringen musste. Er wusste ja, was er wissen musste. Und er hatte keinen Grund zu warten. Der Hofplatz war nur 30 Meter breit. Er hatte erst den halben Weg hinter sich, als ihm aufging, dass er nicht allein war in der Dunkelheit.
Na, wie geht's?
Hast du die Unterlagen dabei?
Ich habe die Zeitungskopien hier auf den Tisch gelegt. Am 22. Juni 1962, dem letzten Prozesstag, ist eine Zusammenfassung und Analyse des Beatrice-Mordes in der Allgemeinen erschienen. 1974 wurde Verhaven entlassen, 1981 dann der zweite Mord. Beide Leichen unbekleidet, beide Male keine
Stunde. Wie du mein Verfallsdatum entnehmen kannst, war ich damals schon im Dienst, konnte bloß leider beim Prozess nicht dabei sein.
Die Gerichtsprotokolle dauern etwas länger, die bringe ich morgen.
Danke, ich sehe mir das Zeug an, wenn du gegangen bist.
Sollten Sie sich nicht ausruhen jetzt?
Ja, red keinen Quatsch, Münster. Will mich mit jeder Sekunde besser. Mir haben sie nur ein Stück Darm rausgeschnippelt. Meinem Kopf hat wirklich nichts gefehlt. Und was ist mit dieser Frau?
Die damals ermordet wurde.
Die ihn besucht hat vor 2 Jahren. Habt ihr rausgekriegt, wer sie war?
Die Besuchsaufsicht erinnert sich nur, dass sie am Stock ging. Offenbar eine alte Frau. Sie hat sich Anna Müller genannt, was wohl nicht ihr richtiger Name war. Wir haben mit einem Dutzend Anna Müllers gesprochen, aber das bringt überhaupt nichts.
24. August 1962. Wieder erwacht sie. spürt die Finsternis und seine Nähe wie einen schweren Druck auf der Brust. Die Luft im Schlafzimmer ist stickig. Sie setzt sich mühsam auf, findet tastend mit den Füßen ihre Pantoffeln, steht auf und verlässt vorsichtig das Zimmer. Noch von draußen kann sie seinen schweren und manchmal röchelnden Atem hören.
Was habt ihr sonst unternommen?
Wir haben Verhafens Haus durchsucht. Er war offenbar nur einen Tag zu Hause im August letzten Jahres. Wir haben bei ihm eine Zeitung vom 24. August 1993 gefunden. Vielleicht ist er eine Nacht geblieben, hat sich auf jeden Fall ins Bett gelegt. Wir haben keinen Hinweis darauf gefunden, dass er dort umgekommen sein könnte. Keine Blutspuren, nichts.
Zieh mich mal hoch. Oh, das tut weh. Heidelblum.
Was?
Das ist der Richter. Heidelblum. Beide Male. Ist jetzt sicher über 80, aber ich glaube, es geht ihm gut. Reinhard soll mit ihm reden.
In Ordnung, ich sag's ihm.
Das Motiv. Wie siehst du das, Münster?
Aber das ist wirklich pure Spekulation.
Raus damit.
Wenn er tatsächlich unschuldig gewesen wäre.
Ja?
Er hat ja nie ein Geständnis abgelegt. Unser Mord hier könnte ja etwas damit zu tun haben, auf irgendeine Weise.
Wenn dieser arme Teufel 24 oder auch nur 12 Jahre im Gefängnis gesessen hat, für etwas, das er nicht getan hat, dann ist das der schlimmste Justizskandal, der sich in diesem Land während der letzten 100 Jahre zugetragen hat.
Auf Wiedersehen, Kommissar. Ich schaue morgen Nachmittag wieder rein.
Ich rufe vormittags an und sage, was ich noch brauche. Richte dem Chef aus, dass ich von jetzt an die Verantwortung für den Fall übernehme.
Sie geht langsam die Treppe hinunter. Hinunter, das ist das Schwerste. Die Schmerzen in den Hüften jagen glühende Pfeile aufwärts und abwärts. Immer schwerer zu gehen. In der Küche lässt sie sich auf einen Stuhl sinken und wartet, bis die Schmerzen verebben. Dreimal hat ihr Traum in dieser Nacht sie hochgeschleudert. Dreimal dieselbe grauenvolle Vorstellung.
Frau Gellnacht, Sie haben mit Leopold Verhafen die Schulbank geteilt. Was hatten Sie für einen Eindruck von ihm?
Einsam und verschlossen.
Aber er muss doch Freunde gehabt haben.
Nicht wirklich, glaube ich.
Wurde er von den anderen abgelehnt?
Eigentlich nicht.
Aber?
Aber er konnte sehr wütend werden.
Wie äußerte sich das?
Einige hatten Angst vor ihm. Es gab durchaus Prügeleien und er war richtig stark.
Beatrice Holden, können Sie sich an sie erinnern?
Ja, sicher.
Und wie würden Sie sie beschreiben?
Gar nicht. Über die Toten nur Gutes, wie man sagt.
Sie war nicht sehr beliebt.
Beatrice Holden war eine Schlampe. Ein schrecklich vulgärer Mensch von der billigsten Sorte. Sie hat die Männer immer um den Finger gewickelt. Schon nach wenigen Monaten zog sie damals mit Verhafen zusammen.
Wie war die Beziehung zwischen den beiden?
Ich weiß nicht. Sicher ist allerlei vorgefallen, ehe er sie umgebracht hat. Sie hatten halt viel Streit.
Wie war die Zeit vor Verhafens Verhaftung, nachdem Beatrice gefunden worden war?
Was soll ich da sagen? Hier im Ort war jedenfalls bei seiner Verhaftung niemand sonderlich überrascht. Und ich auch nicht, als dann das Urteil fiel.
Und heute sind Sie immer noch sicher, dass er es war?
Absolut.
Kein Zweifel.
Wer soll es denn sonst gewesen sein?
Sie blieb lange in der Küche sitzen. Als er am Abend heraufgekommen war, hatte sie sich schlafend gestellt. Er hatte seinen schweren Leib neben ihren gewälzt, sie aber nicht berührt. Das hatte sie immerhin erreicht. Geschützt. Ihr Körper ist geschützt. Ihre schweigende Übereinkunft liegt zwischen ihnen wie ein dunkles Band. Doch erst jetzt kommt ihr eine Ahnung von deren Preis. Eine Wahl hat sie nicht gehabt. Gesundheit und Verstand könnte es kosten, wie der Arzt gesagt hat. Vernunft und Gefühl und vielleicht die wenige Bewegungsfreiheit, die ihr noch geblieben ist. Die Narbe ihres Lebens sitzt in ihrem Becken. Der Preis? Ich wage nicht zu denken. Wenn die Bilder in meinem Kopf auftauchen, muss ich lernen, die Seele schlafen zu lassen. Wie unser Kind. Andrea, die auf der anderen Seite der Wand liegt und ihren sicheren Schlaf schläft. Jetzt. Und plötzlich in dieser einsamen Küche, in dieser einsamen Stunde durchjagte sie eine so heftige Erschütterung, dass sie das Glas Wasser umstieß, das vor ihr stand.
Guten Abend, ich bin Kriminalassistentin Moreno. Wir interessieren uns für Leopold Verhaven und sein Haus oben im Wald.
Guten Abend. Tut gut, nach ein paar Stunden Zaunstreichen den Rücken mal wieder gerade zu machen.
Sie sind ja gewissermaßen der nächste Nachbar. Sie und die Leute gegenüber.
Wilker sonst, ja. Aber wir wohnen erst seit 1985 hier. Ich habe Verhaven nie kennengelernt. Er war damals schon im Gefängnis. Imme, du sollst deinen Bruder nicht in den Wagen setzen, wenn ihr an der Rampe spielt. Bleib jetzt oben auf der Terrasse. Ständig muss man aufpassen. Das machen die Kinder einfach am liebsten. Immer die Rampe neben der Treppe runter. Ich bin den ganzen Tag heute allein mit ihnen. Was ist denn eigentlich passiert?
Ihre Ansichten könnten uns weiterhelfen, Richter Heidelblum. Denn sicher kennt sich niemand mit dem Fall Leopold Verhaven besser aus als Sie.
Ja. Ich wäre froh, wenn mir wenigstens dieser zweite Prozess erspart geblieben wäre. Mhm. Ich dachte, ich könnte mir endlich wirklich sicher werden. Und auch einen Strich ziehen unter alle Zweifel. Beim ersten Tribunal.
Tribunal?
Naja.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie Verhaven für unschuldig halten?
Nein. Ich habe niemals jemanden verurteilt, den ich nicht für schuldig gehalten hätte. Nie im Leben. Aber er war ein Rätsel. Der ganze Mann war ein Rätsel.
Was war denn so seltsam an ihm?
Ziemlich viel.
Nämlich?
Ich glaube zum Beispiel, dass es Leopold Verhaven völlig gleichgültig war, ob er verurteilt werden würde oder nicht. Völlig gleichgültig.
Fühlte er sich in der Rolle des Angeklagten wohl?
Zweifellos. Er wollte im Mittelpunkt stehen und hatte nun die Möglichkeit.
Und dafür war er bereit, 12 Jahre ins Gefängnis zu gehen.
Ja.
Und das gleich zweimal.
Das ist ja gerade die Frage.
Wie sah es denn mit der Beweisführung aus?
Schwach. Aber meiner Meinung nach ausreichend.
Und die Urteilsbegründung?
Es wurden schon aus vageren Gründen Leute verurteilt.
Zu 12 Jahren?
Zwei von den 5 Geschworenen waren gegen eine Verurteilung. Aber wir haben sie überredet.
Und niemand hat sich enthalten?
Ich habe bei meinen Urteilen niemals Vorbehalte akzeptiert. Das Gericht muss sich einig sein. Vor allem bei Mordfällen.
Sie halten es also nicht für unmöglich, dass Verhaven doch unschuldig war?
Ich hielt ihn für einen Mörder. Wenn es keine deutlichen Beweise gibt, muss man sich entscheiden. Das gehört zu diesem Amt. Ich weiß nicht, ob es wirklich Leopold Verhaven war, der Beatrice Holden und Marlene Nitsch umgebracht hat. Aber ich glaube, dass er es war. Und ich hoffe, dass er es war. Denn wenn nicht, dann hat er ein Vierteljahrhundert lang unschuldig im Gefängnis gesessen.
Und ein dreifacher Mörder läuft frei herum.
Verhavens Sportkarriere. 1958, einsamer Sieger auf der Aschenbahn. 2 Jahre später der tiefe Fall. Amphetamine oder was auch immer. Lebenslang gesperrt. Wegen eines Betruges. War, glaube ich, der erste Dopingfall in Europa. Reinhard wird das wissen.
Herr Weber, Anfälterin, Sie haben geklingelt?
Ich will ein Bier.
Ach, das ist hier kein Restaurant.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber Tatsache ist, dass mir der Professor das eine oder andere Bier verschrieben hat. Als Diät. Also stellen Sie sich nicht quer und holen Sie mir eine Flasche.
Es ist schon nach Mitternacht. Sollten Sie nicht lieber schlafen?
Schlafen? Ich bin mit einem Mordfall beschäftigt. Es geht um einen Frauenmörder. Und gerade jetzt erschweren Sie die Ermittler, oder? Also...
Bitte.
August 1960, Verhaven, Betrüger. In allen Blättern. Ja. Wie einfach das scheint, Betrüger, Mörder. In den Augen der anderen. Das sind ja selbst für ihn wichtig.
Ich habe mir gleich ein sauberes Glas mitgebracht.
Na also, braves Mädchen. Ich brauche die Gerichtsprotokolle verflixt. Vor allem von dem zweiten Mordprozess. Ich könnte wetten.
Zwei Dinge sprechen für meine Annahme, dass jemand auf seine Entlassung gewartet hat. Dass Verhaven so rasch ermordet worden ist, vermutlich noch am Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Und dass jemand im vergangenen Winter im Gefängnis angerufen hat, ja, und gefragt hat, wann Verhaven entlassen werden würde.
Was? Warum sagst du das erst jetzt?
Naja, die Verwaltung dort hat diese Information erst gestern gefunden. Es war ein Mann, der sich als Journalist ausgegeben hat.
Du denkst, er hat Verhaven gekannt?
Vielleicht jemand aus diesem Kaff.
Was ist das eigentlich für ein Ort? Was habt ihr rausgekriegt?
Provinziell. Der Inbegriff eines Kaffs. Viele wollten nur ungern über Verhaven reden. Schienen alles vergessen zu wollen, als sei das eine Schande für den ganzen Ort. Was es ja vielleicht auch ist.
Sie haben sie jetzt gefunden, hatte die Frau im Laden gesagt. Hinten im Wald, tot, erwürgt, nackt. Ich gehe ein wenig Holz hacken, hatte er gesagt. Und in seiner Stimme und seinem trotzigen Blick hatte etwas gelegen, das sie kannte und das sie verstanden hätte, wenn sie das nur gewollt hätte.
Alles in Ordnung?
Ja. Natürlich ist nicht alles in Ordnung, verdammt nochmal. Ich liege hier rum und komme nicht weg. Hast du neue Unterlagen mitgebracht?
Ja, sicher, hier. Gerichtsprotokolle und Zeitungen vom Sommer 1981. Alles über den Marlene-Mord.
Am 12. September 1981, kurz nach 10 Uhr morgens auf dem Marktplatz von Mardern, trifft Leopold Verhaven sich mit Marlene Nitsch, mit der er seit etwa 6 Wochen eine sexuelle Beziehung hat. Sie gehen langsam in Richtung seines Autos. Die Zeugin Klimenska und 2 weitere Zeugen sehen die beiden kurz vor 10:30 in ein Gespräch vertieft an Verhafens Lieferwagen stehen. Verhaven streitet dies ab, ebenso wie die Behauptung, Marlene Nitsch sei danach zu ihm ins Auto gestiegen. Seine Version wird von 3 anderen Zeugen bestätigt. 3:3. Aussage gegen Aussage. Und wenn Verhaven die Wahrheit gesagt hat, müsste Marlene Nitsch noch am selben Vormittag ihren wirklichen Mörder getroffen haben. Und mindestens 3 Zeugen müssten sich geirrt haben. Oder einfach gelogen. Das ist unbegreiflich. Nichts verabscheue ich so sehr wie das, was ich nicht begreife. Na jedenfalls, morgen komme ich hier raus und dann werden wir ja sehen, wie schnell wir diesen Fall klären werden.
Es geht also mal wieder um Verhaven, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Und um Frau Holden.
Sie wissen, was passiert ist?
Ich habe in den Zeitungen drüber gelesen.
Tja, Herr Jahrens, wir tappen ein wenig im Dunkeln, wenn ich ehrlich sein soll. Sie waren Verhavens Nachbar.
Ja.
Wann sind Sie dort eigentlich weggezogen?
85 sind wir weg. Wollten lieber in der Stadt wohnen. Meine Frau war damals schon schwer krank. Sie ist vor 2 Jahren gestorben.
Das tut mir leid.
Na, schon gut. Warum jagen Sie jetzt eigentlich wieder diese alten Geschichte hinterher? Sie halten Verhaven doch wohl nicht für unschuldig. Die Zeitungen machten da so Andeutungen.
Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat jemand ihn ermordet. Wie hat denn dieses Paar auf Sie gewirkt, Leopold Verhaven und seine junge Freundin Beatrice Holden? Ja. Wir müssen noch einiges beobachtet haben.
Und in der Nacht vor dem Mord war sie doch auch bei Ihnen.
Ja, sie stand da plötzlich mitten in der Nacht vor unserer Tür, klapperte mit den Zähnen und bat darum, bei uns übernachten zu dürfen. Dieser verdammte Idiot Verhaften hatte sie mal wieder verprügelt, erzählte sie. Und am nächsten Morgen wollte sie die Polizei verständigen.
War sie betrunken?
Oh, ziemlich. Aber ich habe schon schlimmere Fälle gesehen. Aber sie wollte keine Hilfe, nur schlafen. Ich habe ihr dann das Sofa überlassen, eine Decke und ein Kissen für sie geholt und bin wieder ins Bett gegangen. Ja, da war es kurz nach drei.
Das war alles?
Sicher. Als ich sie am nächsten Morgen daran erinnerte, dass sie die Polizei anrufen wollte, wurde sie frech und sagte, ich soll mich nicht in fremde Angelegenheiten einmischen. Dann ging sie. Hat nicht mal Danke gesagt.
Und Sie glauben, dass Verhaven Sie umgebracht hat?
Unbedingt. Ich habe an vielem im Leben meine Zweifel, aber daran nicht.
Wo ist eigentlich der Kommissar? Ich dachte, er wäre heute wieder zurück.
Ist bereits in Aktion, verhört die Hauptbelastungszeugin im Mordfall Nitsch. Ah.
Frau Klimenska, können Sie mir erzählen, worum es bei Ihrer Aussage damals ging?
Naja, ich war da einfach vorbeigekommen und hatte die beiden hinter der Markthalle gesehen.
Wen denn?
Ihn und Sie natürlich. Verhaven und diese Frau, die er ermordet hat. Marlene Nitsch.
Woher wussten Sie, dass es diese beiden waren?
Ich habe sie natürlich erkannt.
Vorher oder nachher?
Wie meinen Sie das?
Wussten Sie, dass es sich um Leopold Verhaven und Marlene Nitsch handelte, als Sie sie gesehen haben? Oder ist Ihnen das erst später aufgegangen?
Später erst natürlich.
Sie kannten die beiden also nicht?
Nein, gar nicht.
Wie sind Sie mit der Justiz in Kontakt gekommen?
In den Zeitungen wurde zur Mitarbeit aufgerufen.
Ach, und Sie haben sich gemeldet?
Das hielt ich für meine Pflicht.
Wie viel Zeit war inzwischen vergangen? Ungefähr?
Einen Monat oder höchstens anderthalb.
Sie glauben also, sich an zwei Menschen erinnern zu können, die neben einem Auto standen und miteinander redeten nach 6 Wochen?
Ja.
Frau Klimenska, ein Mensch ist aufgrund Ihrer Aussage wegen Mordes verurteilt worden. Er hat 12 Jahre im Gefängnis gesessen. 12 Jahre! Sagen Sie mir, wie zum Teufel Sie so sicher sein können, dass Sie am Samstag, den 12. September 1981, um 7:30 Minuten vor 10 Uhr, Leopold Verhaven und Marlene Nitsch ins Gespräch vertieft gesehen haben. Wie?
Weil ich Sie gesehen habe.
Haben Staatsanwalt oder Polizei Ihnen bei der Uhrzeit geholfen?
Beide natürlich. Weshalb?
Danke, das reicht. Können Sie nachts gut schlafen, Frau Klimenska?
Jetzt habe ich aber genug von Ihren Anwürfen. Leben Sie wohl, Kommissar. Sie können sich darauf verlassen, dass der Polizeichef von diesem Vorfall hören wird.
Zipziger.
So, da sind wir. Sein Haus. Wir haben, wie gesagt, schon jeden Zentimeter durchkämmt. Soll ich nicht doch mitkommen?
Nein. Ich gehe allein rein. Ich will nicht, dass du in meinem Nacken rumkeuchst. Hier sind eine Prise Einsamkeit und Nachdenken angesagt. Lass mich in Ruhe und warte in einer Stunde unten bei der Kirche auf mich. Übrigens ist die Tür offen.
Der Schlüssel hängt an einem Nagel unter der Regenrinne, rechts.
Also das.
Warum soll sie begreifen, was sie nicht begreifen will? Damals, als er vom Holzhaken zurückgekommen war, hatte sie gewusst, aber nicht wahrhaben wollen, was sie sah. Und jetzt sitzt sie hier, nachts, allein, spürt das Wasser das Bein hinablaufen und die Schmerzen zurückkehren. Sie weiß, dass sie es nicht erfahren wird. Niemand wird es erfahren. Engel des Trostes, Kind des Vergessens, Andrea. Sie steht auf und nimmt ein paar Tabletten aus dem Schrank, spült sie hinunter. Warum, fragt sie sich, als sie sich die Treppe wieder hinaufschleppt. Ich bin noch so jung und schon an Händen und Füßen gefesselt an diesen Mann, an diese Tochter, an diesen schmerzenden Leib. Und für alle Zeit an diese Entscheidung.
Das hat ja ganz schön gedauert. War da oben in dem ganzen Schrott wirklich noch so viel zu sehen?
Oh, so dies und das.
Und? Ist was dabei rausgekommen?
Glaub schon.
Fahren wir jetzt?
Ja, ja. Und was ist dabei herausgekommen?
Ich habe eine Idee, wer es gewesen sein könnte.
Ach, ja?
Eine Idee. Merkt ihr das, Polizeidirektor? Ich behaupte nicht, irgendetwas zu wissen. Wir stellen die Sache jetzt ein.
Wie bitte?
Das glaube ich doch nicht.
Aber hier steht es, schwarz auf weiß.
Hiller zieht uns von dem Fall ab?
Wie gesagt, der Polizeichef weist uns an, die Ermittlungen einzustellen.
Was hat Hiller denn gesagt?
Ja, was könnte er gesagt haben?
Ha, dass es sich um eine Rachegeschichte handelt. Jemand aus Verhafens Gefängniszeit hat nach seiner Entlassung auf ihn gewartet und ihn aus irgendeinem Grund umgebracht.
Du könntest Aufstiegschancen haben hier in der Behörde, Münster.
Das wäre natürlich tröstlich, wenn wir feststellen könnten, dass es sich hier einfach um eine Auseinandersetzung unter Gaunern gehandelt hat und einen Strich darunter ziehen. Das Justizwesen, die Polizei, die Allgemeinheit und deren tief verwurzelter Respekt vor unserem mehr oder weniger funktionierenden Rechtssystem und allem, was dazugehört, wäre gerettet.
Aber wir haben das nicht festgestellt.
Bueno, da hast du recht. Aber Hiller meint, der Gemeinnutz müsse hier einfach Vorrang haben.
Und wenn wir einen neuen Mörder aufspüren, ist dann der Gemeinnutz beeinträchtigt?
Ich kann mir schon denken, was in seinem Beamtenschädel vor sich geht. Wenn es uns gegen alle Wahrscheinlichkeit gelingen sollte, einen anderen Mörder aufzuspüren, hätte niemand etwas davon. Weder die ermordeten Frauen, noch Verhafen, noch Polizei und Gerichtswesen. Und schon gar nicht die Allgemeinheit und deren Rechtsbewusstsein.
Und was ist mit dem Mörder, wenn es denn ein anderer ist?
Ich bin überzeugt, dass Leopold Verhaven ermordet wurde, weil er die Morde, für die er verurteilt worden war, nicht begangen hatte. Und weil er den wahren Täter kannte.
Ja, und? Können wir das beweisen?
Nein!
Erst recht nicht, wenn wir jetzt die Ermittlungen einstellen.
So, und was geschieht jetzt?
Der Fall ruht, weil es uns an konkreten Beweisen fehlt. Reinhard in Münster wird ein neuer Fall zugeteilt.
Und was ist mit dir?
Ich bin krankgeschrieben.
Na, was hat dir so zugesetzt?
Lass uns spielen, Maler. Du eröffnest.
Man kriegt ja nicht jeden Tag den Bauch aufgeschnitten.
Das ist meine Bagatelle. Ich habe ein ganz anderes Problem.
Ich habe 1000. Du bist am Zug.
Weißt du, wer Leopold Verhaven war?
Verhaven? Ja, sicher. Notorischer Frauenmörder. Ist er nicht selbst ermordet worden? Da stand doch neulich was in der Zeitung.
Er war unschuldig.
Was? Aber er hat doch jahrelang im Gefängnis gesessen.
24 Jahre. Beweise. Wir haben keine Beweise.
Und der Mord an Verhaven?
Derselbe Mörder. Aber auch dafür keine Beweise.
Du weißt, wer der Mörder ist?
Kein Zweifel.
Und?
Ich habe mich krank schreiben lassen.
Du hast... Naja, Erholung kannst du brauchen.
Oh, davon, dass meine oberste Dienstbehörde es nicht für nötig hält, in dieser Sache weiter zu ermitteln. Was ich brauche, ist Zeit und freie Hand. Ich bitte um Verzeihung, Schwester Marianne. Ich bin nicht der, für den ich mich ausgegeben habe, und ich heiße auch nicht Schneider. Ich bin Kriminalkommissar van Veeteren und arbeite in Mardam. Es geht um eine Geschichte, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Reicht Ihnen meine Versicherung, dass ich in einer bösen Angelegenheit mit guten Absichten vorgehe?
Es geht um Anna, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Ja, Schwester Marianne. Sie hat während ihrer letzten Lebensjahre bei Ihnen gewohnt.
Ja, von 1987 bis 1992.
Sie haben sich um sie gekümmert und sie gepflegt.
Ja.
Und Sie haben einander Vertrauen geschenkt.
Was möchten Sie wissen?
Andrea, Annas Tochter hat mir erzählt, dass ihre Mutter die letzten 10 Jahre keinen Schritt mehr gehen konnte. Seit Weihnachten 1981 sei sie fast bewegungsunfähig gewesen und habe das Bett nicht mehr verlassen können. Als sie hier lebte, war sie die ganze Zeit bettlägerig?
Es ging ihr später besser.
Besser?
Ja, Kommissar. Es ging ihr besser. Sie müssen verstehen, dass ihre Verletzung nicht nur in den Hüften saß. Es gibt auch eine Seele.
Ja, Schwester Marianne. Aber als die Wunde in der Seele heilte, besserte sich da auch ihr körperlicher Zustand?
Ja.
Wie sehr? Konnte sie sich fortbewegen mit einem Gehwagen oder mit Stöcken zum Beispiel?
Ja.
Sie ging aus?
Ich habe sie jeden Tag im Rollstuhl umhergefahren.
Aber sie war nie allein unterwegs?
Meines Wissens nicht.
Könnten Sie mir sagen, was Sie am 5. Juni 1992 gemacht haben?
Nein.
Wissen Sie, was Anna an diesem Tage vorhatte? Wie weit ist es von hier zum Gefängnis nach Ulmental?
25 Kilometer.
Diese Wunden in der Seele. Haben Sie irgendeine Vorstellung, woher die stammten?
Ich kann nicht darauf eingehen, Kommissar. Sie hat es mit sich genommen.
Und womöglich etwas anderes hier gelassen. Glauben Sie an einen Gott, der eingreift?
Ja, in allerhöchstem Grad.
Und auf welche Weise?
Auf mancherlei Weise. Durch Menschen.
Und Sie glauben, dass er sich sein Werkzeug genau aussucht?
Warum sollte er nicht?
Nur so ein Gedanke.
Kriminalpolizei.
Wir möchten Ihnen einige Fragen stellen im Zusammenhang mit den Morden an Leopold Verhaffen, Marlene Nitsch und Beatrice Holden.
Geht das hier oder sollen wir auf die Wache fahren?
Doch, kann es durchaus gewesen sein.
Habt ihr ihn in die Mangel genommen?
Ja, wie besprochen. Ihren ganzen Fragenkatalog entlang. Beatrice Holden, Marlene Nitsch und schließlich Leopold Verhaffen.
Und wie hat er reagiert?
Er hat natürlich alles abgestritten und uns schließlich rausgeschmissen.
Heute eröffnest du.
Wenn du vor einem Mörder stehst und hundertprozentig sicher weißt, dass dieser Mensch schuldig ist, wäre es dann moralisch richtiger, ihn aus Mangel an Beweisen laufen zu lassen oder selber für Gerechtigkeit zu sorgen?
Was hast du vor?
Immer nur stillhalten. Immer wieder die Dinge nur geschehen lassen. Und zu oft die simpelste, die schnellste Lösung akzeptieren müssen, weil du in einem System steckst. Ich kann das nicht mehr.
Das System, das für das Recht und seine Einhaltung geschaffen wurde. Du hast nicht umsonst 30 Jahre darin geschuftet.
In 30 Jahren habe ich zu viel Ungerechtigkeit im Namen des Rechts erlebt. Vielleicht ist es nicht gut, dass ich Polizist bin.
Du hast doch was vor.
Ich habe ihm ein Ultimatum gestellt.
Das lautet?
Ich habe ihm einfach eine Möglichkeit offen gelassen, um wie ein Ehrenmann aus dieser Sache herauszukommen.
Und wenn er nun kein Ehrenmann ist, darauf scheint doch einiges hinzuweisen.
Das sehe ich dann. Jedenfalls werde ich ihn morgen besuchen.
25. November 1981. Wieder Nacht. Wieder wach. Am Vortag war das Urteil gefällt worden. Schuldig. Verhaffen war wieder schuldig gesprochen worden. Was hält sie zurück, dieses wahnwitzige Schweigen zu brechen? Andrea natürlich, ihr Kind. Damals war sie 2 Jahre alt. Jetzt ist sie heiratsfähig. Schuldig. Wann war die erste glasklare Ahnung diesmal durch sie hindurchgejagt? Am selben Tag? Als die Nachricht von dem gefundenen Leichnam kam? Vielleicht wusste sie es sofort und hat es verdrängt. Dieses unausweichliche schwarze Wissen, das sie noch fester an ihn und an das Schweigen band. Gott bestrafe mich für mein Schweigen. Danach nickte sie wieder ein und fast wie eine Antwort jagten die Schmerzenspfeile durch ihren Leib.
Ach du Scheiße, Schauhaufen. Keiner da. Nichts. Auch nichts. Moment, was ist denn das? An den Kommissar. Pension Florian, Zimmer 53, Bärensee. Naja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Kommissar, kommen Sie heraus. Hier sitze ich, auf dem Balkon.
Guten Abend.
Von hier oben haben Sie einen herrlichen Blick auf den ganzen Strand. Na kommen Sie, setzen Sie sich.
Herr Jahrens, Whisky oder Cognac?
Wenn Sie glauben, dass es Ihnen helfen könnte, mich betrunken zu machen, dann muss ich Sie enttäuschen.
Und ich werde dafür sorgen, dass Sie nicht ungeschoren davonkommen. Prost.
Prost. Und wie wollen Sie das schaffen? Ich nehme an, Sie haben irgendwo ein kleines Mikrofon versteckt und hoffen, dass ich mich im Suff verquatsche.
Unsinn. Nein, ich möchte Ihnen nur meine Sicht der Dinge erzählen. Also, du hast 3 Menschen ermordet. Einer von ihnen hat deinetwegen 24 Jahre im Gefängnis verbracht. Du bist ein Schwein. Lass dich von meinem freundlichen Benehmen nicht täuschen. Prost. Am 6. April 1962, einem Samstag, gehst du zu Verhavens Haus im Wald. Er selbst ist, wie du weißt, in Mardam und wird erst in einigen Stunden zurückkommen. Du weißt also, dass Beatrice Holden allein ist. Du bist scharf auf sie. Die Nacht davor hat Beatrice auf deinem Sofa gelegen, nackt unter einer Decke, während sie ihren Rausch ausschlief. Eine warme und attraktive Frau. Ganz anders als deine Gattin, die ganz kalt da oben liegt und dich niemals zu sich lässt.
Prost.
Du gehst zu Verhavens Haus, weil du glaubst, du kannst einfach zugreifen. Warum wollte sie nicht, Jahrens? Sag mir das.
Was für eine Fantasie. Wer hier pervers ist, das sind Sie, Kommissar Schneider. Nicht ich.
Ganz schöne Schlappe für dich, hm?
Was denn?
Dass du nicht mit Beatrice Holden schlafen durftest. Dass dieser lächerliche Drecksjunge, den du seit eurer Schulzeit verachtet hast, zum Zuge kam, du aber nicht. Wo du doch in einen großen Hof eingeheiratet hattest, den reichsten der ganzen Gegend. Aber um welchen Preis? Du hast eine Gattin, die dich niemals zu sich lässt. Und auch Beatrice Holden lässt dich nicht ran an diesem Samstag. Vielleicht lacht sie dich ja sogar aus und droht Verhaven zu erzählen, was für ein hilfloser Bock du bist. Aber bitte sag mir doch, ob irgendein Detail meiner Rekonstruktion nicht stimmt. Vielleicht möchtest du jetzt weiter erzählen, wie du sie vergewaltigt unterwürgt hast. Oder war das andersherum?
Ich werde Ihre Vorgesetzten über dieses Gespräch informieren, Kommissar Schneider. Und zwar schon morgen früh.
Sehr schön. Noch ein Schluck Whisky? Nummer 2. Marlene Nitsch.
Nein, danke. Es reicht jetzt, Kommissar. Scheren Sie sich mit Ihren verdammten Einbildungen zum Teufel.
Kommt nicht in Frage, ich bleibe hier.
Na gut, dann hole ich die Polizei.
Wäre es nicht besser, Sie holten einen Anwalt? Sie haben zwar trotzdem keine Chance, aber es ist immer ein besseres Gefühl, alles Menschenmögliche versucht zu haben. Glauben Sie mir. So, die Flasche wäre leer. Und wenn deine Frau nicht zu Verhaven ins Gefängnis gegangen wäre, könnte er noch heute in seiner Hütte sitzen und darüber nachdenken, für wen er wohl 24 Jahre lang gesessen hat.
Nach all dem hat sie nicht mal ihr Maul halten können.
Wie wird Ihre Tochter reagieren, was glauben Sie?
Was zum Teufel?
soll es heißen?
Wissen Sie, was das hier ist?
Das weiß ich. Eine Stecknadel.
Ein Sender. Wie Sie anfangs angenommen haben.
Spielt doch gar keine Rolle. Sie wissen genau, dass ich Ihnen nicht in einem einzigen Punkt zugestimmt habe.
Das glauben Sie. Vielleicht werden Sie das anders sehen, wenn Sie das Band gehört haben. Das ist oft so.
Blödsinn. Was hat das mit meiner Tochter zu tun? Wollen Sie ihr die Aufnahme zuspielen?
Ist nicht nötig.
Das ist nicht nötig? Wie?
Die beiden Zimmer hier nebenan im fünften Stock, also Nummer 52 und 54.
Was zum Teufel soll das denn haben?
In 52 sitzen drei Polizisten mit einem Tonbandgerät. Sie haben jedes Wort mitbekommen und nicht eine Nuance verpasst. Im anderen sitzen Ihre Tochter Andrea und Ihr Mann.
Sie sind ja gar nicht mehr so...
Wenn Sie hier zum Geländer kommen, können Sie sie sogar sehen. Und wenn Sie sich ein wenig vorbeugen...
Sie können mir nicht...
Morgen. Wie geht's?
Morgen. Stimmt was nicht?
Darf ich dir eine einfache Frage stellen?
Du kannst es ja versuchen.
Du warst nicht zufällig vorgestern Abend in Bärensee?
Nein.
Und der Kommissar vielleicht?
Kann ich mir nicht vorstellen, der ist darüber noch krankgeschrieben.
Wie hast du das alles aus ihm rausgekriegt?
Weiß nicht. Jetzt ist es jedenfalls vorbei.
Er konnte also dem Druck nicht standhalten?
Ganz recht. Poetischer lässt sich das einfach nicht ausdrücken.
Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, Arnold Jahrens aus unserer Mitte zu reißen.
Leopold Verhavens Schicksal hatte doch fast nichts mit ihm selber zu tun. Eine unfreiwillige Hauptperson in dem stummen und verbitterten Drama des Ehepaares Jahrens.
Eine Art Sündenbock. Und fast das halbe Leben im Gefängnis.
Und als Frau Jahrens sich endlich zur Beichte entscheidet, führt das nur zu Verhavens Tod.
Wenn wir denn fallen und stürzen, so können wir doch nie tiefer fallen als in die geöffnete Hand Gottes.
Und die Reste? Ich meine die von Verhaven?
Keine Ahnung. Sind irgendwo vergraben. Fast hoffe ich, dass es auch so bleibt.
Wir wollen für Arnold Jahrens beten mit den Worten des 90. Psalms.
Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, Herr Chef.
Lass hören.
Tja, ich wüsste gerne, wieso Sie so sicher glauben, dass er es war. Ich meine Jahrens.
Die Rollstuhlrampe bei Jahrens Nachbarn und diese Frau mit dem Stock im Gefängnis, die Verhaven besucht hat. Ich hatte es auch nicht sofort miteinander in Verbindung gebracht, aber als ich mich dann dort umgeschaut habe, hat ein Glöckchen gebimmelt.
Das falsche Urteil. Hörspiel von Tanja Schmidt. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Håkan Nesser. Aus dem Schwedischen übersetzt von Gabriele Hefs. Mit Hans Teuscher als Kommissar van Veeteren. In weiteren Rollen Wolfgang Kondrus, Tilmar Kuhn, Petra Hartung, Christine Bechler, Michaela Ziegler-Heim, Tanja Schmidt, Maja Elmenreich, Ingeborg Mitschinski, Burkhard Klausner, Irm Hermann, Barnaby Metschurat, Horst Bollmann, Ralf Schermuli, Regina Lemnitz, Elfriede Iral, Friedhelm Ptock, Herbert Agornik und Corinna Kirchhoff als Erzählerin. Schnitt Barbara Zwirner, Ton Martin Eichberg, Regieassistenz Gabriele Figge, Funkfassung und Regie Rainer Klute.
Lehre uns bedenken, Herr, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
Aber Anna Jahrens war doch schwerstbehindert. Konnte auch mit Stöcken nicht gehen, oder?
Gib dem Verstorbenen die ewige Ruhe.
Nicht alles ist so, wie es aussieht, Münster. Ich dachte, da wären wir uns einig.
Amen.
Produktion Deutschlandradio Berlin 2003.